je leichter der Hörverlust ist, desto einfacher ist es, den quasi zu kompensieren. Mhm. Wenn ein Hörverlust fortgeschritten ist, dann ist es viel, viel schwieriger.
Ich bin im Impact Hub in Bern. Mir gegenüber sitzt Christoph Bernhard. Christoph, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für mich nimmst. Willkommen im InnoPodcast. Bevor wir zu deinem Startup Lux kommen, du bist eigentlich Diplomtechniker. Du hast als Produktmanager bei der Güdel gearbeitet, bei der BLS, du warst mal Lokführer für 3 Jahre.
Das stimmt.
Hast dort dann danach gewechselt Richtung Business Analyst, warst dann Leiter Vorgabenanalysen, bist dann zu Audi Bene gewechselt, einem Berliner Startup, dazu kommen wir vielleicht auch noch nachher. Und hast dort bis Herbst letzten Jahres als Country Head Switzerland dort tätig. Das mal so der kurze Abriss zu deiner Biografie. Aber was noch sollte man über den Menschen Christoph Bernhard wissen?
Ja, ich habe viel gemacht in meinem Leben, das stimmt. Und ich glaube, das hat auch einen Grund, weil ich irgendwo an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, lasse ich das Leben passieren oder bestimme ich, was mit mir passiert.
Okay.
Und es war übrigens eine Radiosendung, die mich dazu gebracht hat. Ich saß damals im Auto und da ist irgendwie so ein Schalter gefallen. Und ich habe danach einfach das gemacht, was mir gefallen hat und meine Träume verwirklicht. Und ich habe auch, wie man an meinem Lebenslauf sieht, 2-3 Mal, sag ich mal, unten angefangen, also ja. Business von der Pike aufgelernt. Und ich glaube, es ist etwas Wertvolles, das mich weitergebracht hat, da vorwärts zu gehen.
Kannst du vielleicht einfach, weil es mich echt, also wirklich ein bisschen überrascht hat, wie kam dann der Sprung von quasi Produktmanager, Kalkulator, Industrie zu sein, dann zu sagen, ich werde jetzt Lokführer.
Ja, also die Geschichte mit dem Lokführer, ich bin in einer Eisenbahnerfamilie aufgewachsen. Okay. Und die Momente, wo ich bei meinem Großvater auf dem Sofa gesessen bin und er davon erzählt hat, wie er mit der Dampflok aus dem Bahnhof Zürich rausgefahren ist am Morgen, hat bei mir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Okay. Und irgendwie hat sich der Wunsch, Lokführer zu werden, hat sich da manifestiert. Und als ich die Technikerschule in Unternehmensprozesse fertig hatte, war so die Frage, okay, wie geht's weiter? Und zu diesem Zeitpunkt hatte die BLS gerade Ausbildungsklassen als Lokführer ausgeschrieben. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich's, weil später mache ich es sicher nicht mehr. Und es hat sich definitiv gelohnt, auch wenn ich nicht lange auf der Lok unterwegs war.
Okay, wir sprechen hier über die Hörakustikbranche.
Genau.
Jetzt mal vorweg, die Frage war, also das klingt erstmal jetzt auf den ersten Blick nicht sonderlich spannend. Das geht hier irgendwie um zwar einen wichtigen Vorgang, etwas, was man sich prinzipiell eher ungern forscht, mit beschäftigt, weil mit 37 oder 35 ist man noch gefühlt weit entfernt vom Alter, dass man sich irgendwie mit Hörgeräten beschäftigen müsste. Wie kommt das eigentlich, dass du dich in dieses Thema so stürzt?
Also ursprünglich, ich in der Zeit, als ich bei der Bahn war, hatte ich keine Ahnung von Hörgeräten oder so viel wie alle anderen ebenfalls. Ich habe dann bei der Bahn damals habe ich meine Arbeit abgeschlossen, bin dann nach Südamerika gegangen für ein paar Monate und als ich zurückkam, war ich auf der Suche nach einer Stelle und bin dann eigentlich per Zufall in die Branche reingerutscht.
Das war dann Audi Bene?
Das war Audi Bene, die hatten damals einen Werkstudenten in Bern gesucht.
Okay.
Das war damals im Vorgänger vom Impact Hub.
Mhm.
Und so bin ich da reingekommen. In meinem Gedanken war das am Anfang einfach so eine Zwischenlösung, damit ich mal was habe und dann weitersuche. Sehr schnell hat sich dann aber rauskristallisiert, dass das eine großartige Geschichte ist.
Okay.
Und Audi Bene war damals noch sehr klein.
Okay, magst du vielleicht kurz fragen, weil ich bin mir recht sicher, dass nicht alle
genau.
Audi Bene kennt. Magst du kurz was zum Unternehmen Audi Bene sagen?
Genau, Audi Bene ist ein Startup aus Berlin und macht eigentlich Online-Marketing in der Hörakustikbranche.
Mhm.
Und da geht es darum, ein möglichst niederschwelliges Angebot zu platzieren, dass halt wirklich der Zugang zum Thema für viele offen ist, dass man sich informieren kann. Und auch die Bene hat selber keine eigenen Geschäfte, sondern arbeitet mit inhabergeführten Akustikern zusammen.
Okay.
Genau. Und da bin ich dann relativ schnell dann Partnermanager in der Schweiz geworden. Wir haben das Geschäft in der Schweiz stark skaliert und die letzten 1,5 Jahre war ich dann als Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung tätig.
Okay.
Und in dieser Zeit habe ich mich halt intensiv mit der Branche auseinandergesetzt und mich hat fasziniert, halt wie viel Mehrwert den Leuten mit diesen Lösungen geboten werden kann. Also eigentlich ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft unterdrückt wird oder nicht darüber gesprochen wird und irgendwie ein Stigma hat, dass so man wird alt, man ist senil.
Wenn man ein Hörgerät hat
und diese Vorstellung kommt halt aus einer Zeit, als diese Hörgeräte wirklich unattraktiv waren.
Okay.
Man erinnert sich so, also ich sehe auch noch meine Großmutter vor mir oder Urgroßmutter war es damals, die so ein pfeifendes, fleischfarbenes Ding hinterm Ohr hatte. Mhm. Das will ich niemand. Nur die Realität heute sieht ganz anders aus.
Okay.
Dass wir Geräte haben, die man standardmäßig mit Bluetooth mit dem Smartphone koppeln kann. Kann man telefonieren, Musik hören. Ja. Es ist eine andere Welt.
Aber dann ist doch eigentlich alles gut. Wozu braucht es dann Lux?
Wir sehen, wenn wir auf den Markt schauen, sehen wir ein Wachstum des Hörgerätemarktes an und für sich. Die liegt so bei 5-6%. Mhm. Dem gegenüber steht aber ein Wachstum der Kundengruppe, die für Hörgeräte interessant oder die ein Bedürfnis hätten, okay, das weitaus stärker wächst. Also eigentlich ist so, ab 50 manifestiert sich aus schlichten Natur, evolutionsbiologisch langsam ein Hörverlust und diese Gruppe, die wächst halt überproportional. Es hängt direkt mit unserer Bevölkerungspyramide zusammen und diese Gap wird immer grösser zwischen den Leuten, die echt auch wirklich versorgt werden mit Hörgeräten und die Leute, die theoretisch in Frage kämen beziehungsweise langsam ein Problem haben mit dem guten Hören. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum ist das so? Warum zieht das nicht quasi gleich mit? Und unsere Hypothese ist da, dass halt das Angebot, wie es heute im Markt vorhanden ist, immer weniger den Bedürfnissen dieser Kundengruppen entspricht.
Okay, vielleicht können wir da kurz einhaken. Wer ist diese Kundengruppe, die da scheinbar nicht vom Markt abgeholt wird?
Also wir sprechen da über die Generation der Babyboomer.
Mhm.
Die Leute, die jetzt so gegen 50 und etwas über 50 sind. Wir sprechen aber auch schon von Generation X. Es ist ja so, dass früher hatte man einen Hörverlust, also der natürliche Hörverlust, der verändert sich ja nicht. Das ist evolutionsbiologisch, das geht nicht so schnell, dass sich das anpasst. Auf der anderen Seite haben wir früher hatten wir viele Hörschädigungen durch die Arbeitsumgebung,
mhm,
wo jetzt die SUVA halt da wirklich mit ganzen Prävention etc. viel gemacht hat.
Ja.
Diese Belastung sind wir heute nicht so ausgesetzt. Wir haben aber heute das Thema Musik, Generationen, die zu laut Musik gehört haben.
Mhm.
Ich zähle mich da ganz ehrlich auch dazu, weil es einfach Spaß macht, zuvor das an der Bühne zu stehen und
ja,
den Sound zu spüren, aber für unsere Ohren ist das höchst schädlich.
Okay. Was haben die, also wo ist denn das Dramatische daran? Ich meine, wenn die jetzt keins scheinbar wollen, kann man sagen, ist doch in Ordnung. Ist doch nicht so schlimm, wenn sie denn kein Hörgerät haben. Wenn es schlimm genug wird, werden sie schon dann kommen.
Genau, das ist das eine, das kann man so sagen. Ich meine, wir leben in einem freien Land, da sollte er ein Hörgerät haben, der das auch will. Ich glaube aber, dass der Markt es nicht schafft, diesen Leuten die Vorteile aufzuzeigen. Und da muss man mal einen kurzen Blick drauf werfen, wie verhalten sich denn diese Generationen? Wir haben die Swing-Generation, die heute im Markt sehr stark vertreten ist, die auch gut mit Hörgeräten versorgt sind. Das sind Leute, die sind heute 70, 80. Und diese Leute haben sich in ihrem Leben sehr viel aufgebaut.
Ja.
Und die haben ein anderes Kaufverhalten als die Generation, die jetzt nachkommt.
Okay.
Die Leute, die ganzen Babyboomer-Generationen, und wir reden da immer über Durchschnittswerte, ja, nicht über explizit Einzelpersonen, die haben ein anderes Konsumverhalten, die sind fordernder, die wollen wissen, was genau dahinter steckt, die akzeptieren die Meinung des Experten nicht einfach so, sondern die recherchieren selber. Und ich glaube, was wichtig ist, die wollen auch nicht mehr alt werden. Will ich auch nicht. Also wir orientieren uns viel stärker gegenüber den Jüngeren und wollen verhindern, dass wir altern. Und wir tun auch mehr, um das zu verhindern. Also die ganze Gesundheitsbranche erlebt das ja, dass da sehr viele Angebote auftauchen, die auch genutzt werden. Und ich glaube, das Geheimnis ist jetzt, und das ist das, was wir mit Lux machen wollen, wir wollen ein attraktives Angebot machen und nicht mehr primär ein medizinisches Problem lösen. Das medizinische Problem, das gibt es, aber ja, wir wollen auch einfach einen Beitrag zu dem Lifestyle-Thema bieten, und Kunden sollen sich durch uns quasi nicht mehr, ich habe ein medizinisches Problem, ich lasse das versorgen, aber ich fühle mich schon ein bisschen krank. Nein, ich meine, es ist keine Schande, einen Hörverlust zu haben. Das ist einfach natürlich.
Okay.
Und da wollen wir die Kunden darin unterstützen, ihre Lebensqualität zu verbessern und ihr Leben quasi in den Mittelpunkt zu stellen und die Bedürfnisse abzudecken, die sie auch brauchen.
Okay. Was sind die Nachteile, wenn ich beispielsweise mit Ende 50, 60 kein Hörgerät habe, obwohl ich vielleicht tendenziell eins bräuchte?
Das ist, also da macht die Wissenschaft im Moment gerade große Fortschritte in dieser Forschung. Grundsätzlich ist es ja so, dass das Gehör nimmt Töne auf und leitet die ans Gehirn weiter. Und das Gehirn verarbeitet die, und der Sinn, also was da reinkommt, die Interpretation, die findet im Gehirn statt.
Mhm.
Jetzt ist es so, wenn ein Hörverlust vorliegt, dann kommen weniger Informationen ins Gehirn und es werden weniger Informationen verarbeitet. Das kann dazu führen, und das weiß man mittlerweile aus ersten Studien, die da gemacht werden, dass das dazu führen kann, dass halt der Hirn weniger Reize hat und dadurch gerade so Krankheiten wie Altersdemenz und so tendenziell gefördert werden.
Durch das mangelnde Hören?
Durch die mangelnde Stimulation des Gehirns.
Okay.
Beim Hörverlust muss man auch wissen, dass je leichter der Hörverlust ist, desto einfacher ist es, den quasi zu kompensieren.
Mhm.
Wenn ein Hörverlust fortgeschritten ist, dann ist es viel, viel schwieriger, weil man hört schon weniger, man hat sich daran gewöhnt, wenig zu hören. Wenn jetzt plötzlich wieder mehr Informationen kommen, ist das ein extrem schwieriger und also ein Prozess, bei dem man viel Durchhaltewillen braucht, um das wieder anzutrainieren. Und ich sag mal, je nachdem, wie schwer der Hörverlust schon ist, ist es auch teilweise gar nicht mehr möglich, alles zurückzuholen. Insofern, je früher das man macht, desto weniger Schwierigkeiten wird man später haben.
Okay. Also du hast jetzt mal beschrieben, was es quasi erstmal für was das mit sich bringt, wenn quasi das Hörvermögen eingeschränkt ist. Scheinbar ist die Wissenschaft da auch schon mal deutlich weiter gelaufen als bisher. Was du beschrieben hast, ist, dass Hörgeräte als ein medizinisches Produkt wahrgenommen werden. Und ehrlicherweise in meinem Kopf und vermutlich auch bei vielen, die uns gerade hören, hat das ein ähnliches Image. Jetzt hattest du gesagt, dass diejenigen, die Kundengruppe, die jetzt nach und nach mehr in Frage dafür kommen würde, solche Geräte anzuschaffen, sich damit eher noch schwer tun, beziehungsweise ganz bewusst auch das, was ihnen da irgendein Experte rät, auch bewusst hinterfragen und sich vielleicht auch diesem Bild von diesen fleischfarbenen Hörgeräten nicht aussetzen möchten. Obwohl es da schon, hast du aber auch schon gesagt, eigentlich schon attraktive neue Angebote gibt. Wenn man auf diesen Kontext jetzt mal schaut, wie haben denn die bisherigen Player auf dem Markt, die es ja ohne Zweifel gibt, Kindesamt, eines der größeren Unternehmen, wie reagieren die darauf oder wie haben sie bisher darauf reagiert?
Das muss man auch wieder ganz individuell sehen. Es gibt Player im Markt, die das wirklich diese neuen Technologien, die neuen Kanäle wirklich gut adaptiert haben, die auch zum Beispiel auf Social Media aktiv sind. Generell kann man aber sagen, dass die Branche es ein bisschen verpasst hat, wirklich mit den Entwicklungen mitzugehen und da ein bisschen einfach auf die Kunden, die sowieso kommen, weil sie vom Arzt zugewiesen werden oder weil sie halt einen gravierenden Hörverlust haben, da wirklich drauf zu reagieren und sich neue Kundengruppen zu erschließen.
Okay, aber warum?
Ich glaube, es hängt stark damit zusammen, dass halt der Umsatz, den die Branche mit diesen älteren Kunden macht, sehr gut ist.
Okay.
Fakt ist aber, dass die Leute langsam wegsterben werden, weil sie einfach jetzt 80, 90 Jahre alt sind.
Ja.
Und heute funktioniert das nach wie vor. In Zukunft werden aber diese Umsätze aus diesen Kundensegmenten sich quasi ausschleichen.
Mhm.
Und der Markt oder die Marktplayer haben es oft nicht geschafft, quasi die jüngeren Kunden zu aktivieren, damit die sich für so Angebote interessieren.
Okay, und warum haben Sie es nicht geschafft?
Wenn wir mal zum Beispiel das ganze Thema Online-Marketing nehmen.
Ja.
Online-Marketing ist eine Dimension, die wir in allen Märkten heute nicht mehr wegdenken können.
Mhm.
Offline-Marketing, sage ich mal, ist immer noch ein Bestandteil, aber es verliert doch ein bisschen an Priorität im ganzen Marketingkonzept drin und
insbesondere weil man Online-Marketing auch deutlich besser tracken kann
exakt,
als eigentlich alles andere.
Exakt. Und wenn man auf Zahlen schaut, dann ist natürlich Online-Marketing deutlich attraktiver. Aber der Markt ist da extrem schwach aufgestellt.
Mhm.
Wir haben meinen ehemaligen Arbeitgeber Audi Bene, der es mit Online-Marketing in dieser Branche zum Weltmarktführer geschafft hat.
Mhm.
Und was wir dann gesehen haben, ist, dass wir von Audi Bene eigentlich mehrheitlich kopiert wurden.
Mhm.
Also die anderen Marktplayer, egal wie groß oder klein sie waren, die haben plus, minus, nicht alle oder nicht generell, aber viele haben einfach die Audi Bene Werbung genommen, kopiert. Aber es war nicht ein eigener Antrieb, der da quasi neue Inhalte generiert hat. Ich glaube, dass da wirklich der Wettbewerb auch fehlt und wirklich das auf den Kunden zugehen und attraktive Inhalte zu schalten, die Kunden aktivieren. Das hat die Branche bis heute nicht geschafft.
Aber warum eigentlich nicht?
Also die Hörakustikbranche ist eine Branche, die in der Zeit, es gibt sie jetzt etwa 70 Jahre,
ja,
die hat in dieser Zeit eigentlich keinen Strukturwandel erlebt. Also es gab nirgendwo ein Erlebnis oder eine Veränderung, die Branche durchgeschüttelt hat und quasi Neues hervorgebracht hat.
Okay.
Das lief einfach die Zeit, die Kunden kamen und es war keine signifikante Veränderung an der Herangehensweise notwendig. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass Entwicklungen in der Gesellschaft einfach auch ein bisschen verschlafen wurden.
Okay. Kann man das vielleicht, wenn ich das in meinen eigenen Worten wiedergeben darf, ich konnte mich nicht dagegen wehren, dass meine Kunden zu mir kommen, weil der Arzt, die sind zum Arzt gegangen, festgestellt ist nicht, der Arzt hat ihnen irgendein Rezept gegeben, die sind hingegangen, haben sie das geholt, ohne das groß zu hinterfragen. Und das funktionierte über eine sehr lange Zeitperiode verdammt gut, wenn mit entsprechenden Umsätzen und Margen, die damit einhergehen, ist das vermutlich einfach ein laufendes Geschäftsmodell mit entsprechend hohen Zahlen. Und wenn das alles gut funktioniert, Das sehen wir auch in anderen Branchen. Wenn ich als bestehender Marktteilnehmer, etablierter Marktteilnehmer, hohe Zahlen, hohe Margen, hohe Umsätze, mit denen unterwegs bin, warum denn dann was ändern?
Genau, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung
okay.
der Situation.
Haben wir, kannst du vielleicht ein paar Zahlen teilen? Was sind dann da so grob die Marktkennzahlen in der Heraklistikbranche?
Also in der Schweiz werden pro Jahr ungefähr 60.000 bis 80.000 Hörgeräte verkauft.
Okay.
Das ist so das, was man weiß. 60.000 kennt man, das sind die Geräte, die quasi in der Schweiz bei den Herstellern gekauft werden. Mhm. Dann gibt es noch eine gewisse Importzahl, die quasi über aus dem Ausland importiert werden.
Ja.
Bewegen es uns ungefähr bei 80.000 Hörgeräten. Und in der Schweiz gibt es ungefähr 500 Hörakustikgeschäfte.
Okay.
Das sind so die Zahlen, die bekannt sind. Was aber dem entgegensteht, dass man in der Schweiz eigentlich 1 Million Menschen hat, die heute an Hörverlust leiden.
Mhm.
Und wenn wir das jetzt umlegen, sind etwa maximal ein Viertel dieser Menschen sind dieses Thema angegangen und haben heute Hörgeräte.
Okay.
Und die anderen warten zu. Das mag für den einen oder anderen in Ordnung sein. Ich, wie gesagt, der Mensch darf ja da selber entscheiden, wo er was machen kann. Aber ich glaube, es ist wichtig, da auch zu zeigen, was die Vorteile davon sind und wie das Leben dadurch wirklich verbessert werden kann.
Okay. Wie teuer ist eigentlich so ein Hörgerät roundabout?
Im Schnitt bewegt sich das pro Kunde etwa bei 5.000 Franken.
Ui.
Ungefähr.
Wie hoch ist dann die Marge dazwischen?
Das ist extrem individuell, wie halt okay. die Geschäfte aufgestellt sind.
So grob
sicher bewegen wir uns in einem Markt, der was das angeht, sag mal, aus betriebswirtschaftlicher Sicht gesund ist.
Mhm.
Das kommt aber natürlich ganz darauf an, wie dann die Auslastung der Geschäfte etc. ist, weil man hat auch sehr hohe Kosten.
Ja.
Und ein Hörgerät ist ja nicht etwas, das man einfach kauft wie ein Kopfhörer und dann muss ich da nie wieder, wenn ich einen Kopfhörer bei Digitec kaufe, dann werde ich die nächsten Jahre wegen diesem Kopfhörer nicht mehr zu Digitec gehen. Das ist beim Hörgerät anders, weil es auch Unterhalt gibt, das Gehör verändert sich über die Tragezeit auch, das Hörgerät muss eingestellt werden. Und da kommt es halt dann ganz drauf an, wie diese Firmen aufgestellt sind, was für Locations sie haben. Das haben wir jetzt auch in der Gründungsphase gesehen, dass die Mietpreise für Geschäfte je nach Lage halt extrem unterschiedlich sind, was dann auch die Marge ganz klar extrem verändert.
Okay. Was ist denn das, was Lux macht? Was ist denn das Angebot?
Okay, wir wollen wir kümmern uns grundsätzlich umfassend ums Thema Hören. Wir sagen dem Thema Gehörschutz, sagen wir hear less, also bewusst weniger hören.
Mhm.
Wenn man in einen Club geht oder ein Konzert, liegen da diese Plastik-Gehörschützer zum Zusammendrücken auf. Die machen keinen Spaß.
Mhm.
Die schützen zwar, aber Spaß machen sie nicht, weil man da eine krasse Frequenzverzerrung drin hat. Man hört tiefe Töne immer noch laut und die hohen sind praktisch weg.
Okay.
Und da gibt es aber Lösungen mit individuellen Otoplastiken, die man ins eigene Ohr reinpassen. Die haben Filter drin, die dann diese Frequenzen linear absenken.
Okay.
Das ist ein komplett natürliches Hörerlebnis. Und damit wollen wir gerade jüngere Kunden ansprechen, um auch aufs Thema zu sensibilisieren. Auf der anderen Seite, oder sage ich mal im anderen Extrem, gibt es das Thema Hear More, also bewusst mehr hören. Und da verstehen wir das ganze Thema Hörgeräte. Jetzt, wir haben diese hohe Investition, die es halt einfach auch ist, weil die Mengen relativ klein sind, dadurch entstehen Entwicklungskosten, man hat die ganzen Betriebskosten der physischen Infrastruktur, die Löhne etc. Aber da gibt es Konzepte, das zu verändern und für den Kunden attraktiver zu machen. Und was wir da machen, ist, wir haben Hearing as a Service entwickelt, und damit werden unsere Kunden quasi diese Hörlösung im Abo kriegen. Der Kunde bezahlt also Monat für Monat einfach das, was er bezieht, und hat dann die Möglichkeit, Services dazuzunehmen oder Services auch wieder zu kündigen.
Wie hoch wäre diese Fee?
Wir bewegen uns da ungefähr im Bereich eines Mobile-Abos. Das kommt ganz auf die Ansprüche drauf an. Also bei uns gibt's Hörgeräte für 0 Franken pro Monat. Das sind Hörgeräte, die von der IV, AHV direkt bezahlt werden,
Das musst du kurz mal erklären für Menschen, die nicht in der Schweiz leben, was das
ist. Also wir haben die Altersversicherung, die sich um Leute kümmert, die quasi bereits aus dem Berufsleben raus sind. Und wir haben die Invalidenversicherung in der Schweiz, die sich um Menschen kümmert, die im Berufsleben stehen. Okay. Und diese Versicherungen bezahlen, wenn man gewisse Schwellenwerte im Hörverlust erreicht, bezahlen die einen Betrag an das Hörgerät. Und da gibt es Hörgeräte, die bewegen sich, sind sehr einfache Geräte, die bewegen sich in diesen Bereichen, und die wird man bei uns quasi im Abo für 0 Franken kriegen. Und dann hat man auf der anderen Seite sehr, sehr ausgeklügelte Geräte, die teilweise, also die über unzählige Frequenzkanäle verfügen, wo man wirklich sehr fortgeschrittene Programme einstellen kann, die das ganze Thema Konnektivität abdecken. Also man kann damit telefonieren, man kann das Hörgerät verstellen am Smartphone. Man kann Musik hören damit. Also es wird eigentlich wie ein Hearable, das man kauft, funktioniert. Und das ist dann natürlich entsprechend aufwendiger und auch teurer. Dann bewegen wir uns ungefähr bei 175 Franken pro Monat.
Okay. Was sind diese Services, die ihr drumherum anbieten möchtet?
Genau. Das Hörgerät ist das eine. Und das braucht man als Hilfsmittel. Aber wir wollen unseren Kunden das Leben so leicht wie möglich machen. Und da haben wir ein ganzes Bundle an Services entwickelt, die unseren Kunden zur Verfügung stehen. Und das ist zum einen mal eine Versicherung, es ist ein Wertgegenstand, den man sich da anschafft, und der soll auch entsprechend versichert sein. Das heißt gegen Diebstahl, Beschädigung etc. etc. Zum anderen wollen wir auch, dass der Kunde also eigentlich ununterbrochen in diesen Genuss kommt. Und da haben wir einen Service, der heißt Lux Home. Da können wir die Geräte da einstellen, wo der Kunde gerade ist. Also wir können uns über das Smartphone mit den Hörgeräten verbinden. Natürlich immer nur auf Bestätigung des Kunden. Wir können das nicht einfach tun. Das sind sehr strenge Datenschutzrichtlinien gültig. Und dann, sage ich mal, der Kunde sitzt in Brasilien am Strand und hat ein Problem mit seinen Hörgeräten. Er ruft uns an, wir kümmern uns darum, direkt da, wo er ist.
Okay.
Dann haben wir auch Lux World. Das bedeutet, dass der Kunde, dass wir die Reparaturkosten etc. weltweit übernehmen in diesem Abo-Modell drin. Okay. Wenn das irgendwo passiert, gerade für Menschen, die vielleicht vom Geschäft her viel unterwegs sind, dass wir die Kosten übernehmen. Zum anderen gibt es auch die Möglichkeit, dass der Kunde bei uns kostenlos, wenn er diesen Service abgeschlossen hat, ein zweites Paar Hörgeräte mitnehmen kann, wie eine zweite Brille. Wenn irgendwas passiert, die vergessen, verloren, geklaut werden, was auch immer, hat er ein Backup dabei und kann so sorglos schöner hören.
Okay.
Genau. Und wir werden auch einen 24-Stunden-Service anbieten. Das heißt, dass der Kunde, wieder wenn er diesen Service abgeschlossen hat, uns rund um die Uhr erreicht und wir quasi sehr schnell reagieren können und dem Kunden neue Geräte oder reparierte Geräte oder einfach auch Support zur Verfügung stellen können.
Okay. Jetzt mal so ein bisschen Blick auf, so ein bisschen aus der Innovationsmanagement-Sicht. Woher wisst ihr, dass diese Bundles, diese Gestaltung, diese Ausgestaltung der Angebote, dass das erfolgsversprechend ist?
Zum einen hängt es damit zusammen, dass ich jetzt 4 Jahre in der Branche bin und wir uns halt intensiv mit den Kunden auseinandergesetzt haben. Und ich meine, 5.000 Franken einfach zu zahlen, das ist für viele Menschen, auch in der Schweiz, auch wenn wir uns das nicht gerne eingestehen, doch eine Investition.
Ja.
Und gerade für Leute, die im Rentenalter sind, ist das oft ein Problem. Okay. Und dem wollen wir entgegenkommen, weil ein Abo zu bezahlen ist etwas, das sind wir uns gewöhnt und das ist für eigentlich, sag mal, Cashflow-mäßig für die Kunden dann weniger eine Herausforderung. Und dem wollen wir Rechnung tragen und eigentlich die Zugänglichkeit der Technologie verbessern. Das ist so mal der finanzielle Aspekt. Zum anderen haben wir Kundengespräche geführt, wir haben Kunden strukturiert interviewt, wie sie auf das Angebot reagieren, das heute im Markt da ist, und daraus haben wir auch sehr viel gelernt, was wir jetzt in dieses Konzept Lux einfließen lassen.
Wer sind bei euch die Investoren? Wer ist da? Hast du überhaupt Investoren oder ist das komplett dein eigenes Geld, womit du da gerade losrennst?
Nee, es ist nicht mein eigenes, also nicht nur mein eigenes Geld. Ich habe auch alles, was ich habe, drin investiert. weil wir ans Konzept glauben. Nee, das ist natürlich, also das Konzept, was wir jetzt machen, ist ein Proof of Concept, wo wir quasi schauen, wie wird unser Angebot vom Markt akzeptiert.
Ja.
Und da sind wir auf Investorensuche gegangen und da ist uns auch dieses Netzwerk jetzt vom Impact Hub, das war eine großartige Sache in diesem Prozess drin, und wir haben jetzt Investoren, die uns nicht nur Geld geben, sondern von denen wir auch lernen können und wo wir auch Verbindungen und Möglichkeiten haben, unser Geschäft weiterzuentwickeln.
Okay, sind das Business Angels, das VCs oder wer sind da auch Investoren?
Genau, das sind Business Angels und die aber in dem Sinn Smart Money stellen, also nicht einfach Geld, sondern halt auch Know-how in den spezifischen Bereichen, die wir suchen.
Okay, wer sind die?
Wir sind eine Aktiengesellschaft, insofern ist das auch vertraulich, sind die Investoren geschützt. Mit Jürg Schwarzenbach aus Bern durften wir einen bekannten Investor für uns gewinnen und da sind wir sehr dankbar dafür.
Okay, wo ist der noch so unterwegs?
Jürg Schwarzenbach, das kann man auf seiner Website nachlesen, marcaro.ch, da sind alle Investments aufgelistet. Zum Beispiel bei Carvolution investiert, ist ein Startup, das Autos im Abo zur Verfügung stellt. Und da sind noch ganz, ganz viele andere im E-Learning-Bereich und im IT-Bereich, ganz viele Unternehmen.
Okay. Du hast erwähnt, dass quasi über das Netzwerk im Impact Hub du die Investoren kennengelernt hast. Hast du jetzt nach den Gesprächen und nach den Diskussionen, die du mit denen hattest, warum haben die entschieden, dass sie bei dir mit investieren wollen und bei dir mit unterwegs sein wollen?
Ich glaube, dass ein Punkt ist, dass sie das disruptive Potenzial unseres Geschäftsmodells gesehen haben und daran glauben. Es ist ein sehr interessanter Markt, wo wir ganz vieles zum ersten Mal machen können. Und ich glaube, das konnten wir unseren Investoren so vermitteln und da glauben wir auch ganz fest dran, dass das funktionieren wird. Was ich sehr interessant finde, gerade in der ganzen Investorenszene, dass es auch einfach oft um Menschen geht. Also, dass man sich gegenseitig kennenlernt und dass ein Vertrauen aufgebaut wird. Mhm. Und das finde ich etwas wahnsinnig Schönes. Klar muss das Geschäftsmodell valide sein, das ist klar, weil sonst würde ich auch nicht investieren. Ja. Aber wenn das Geschäftsmodell valide ist, bewegt sich ganz viel dann auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und ich glaube, das ist dann auch im Umkehrschluss wieder für das Startup halt ein Erfolgsfaktor, weil wenn man Investoren hat, die an das Geschäftsmodell glauben und einem da den Rücken stärken, dann kriegt man irgendwie auch eine Freiheit, diese Idee ins Leben zu rufen.
Neben Jörg Schwarzenbach, wer sind noch deine Investoren und wo kommen die her?
Also die kommen aus der Immobilienbranche und auch aus der Tech-Branche, also Softwareentwicklung etc., weil das Dinge sind, von denen wir glauben, dass sie für unsere Zukunft ganz wichtig sein werden.
Okay. Wäre es denn nicht auch schlau gewesen, jemanden aus der Branche zu holen?
Das ist sehr interessant, weil wir haben darüber sehr viel diskutiert und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir eigentlich kein Geld aus der Branche nehmen wollen, weil sobald man Geld aus der Branche hat, ist man demjenigen auch verpflichtet. Also sagen wir mal, ein Hörgerätehersteller hätte jetzt da investiert, dann hätten wir quasi eine vertragliche Verpflichtung gehabt, da auch Hörgeräte abzunehmen. Ah. Und das ist etwas, das wir explizit nicht wollen, weil bei uns soll nicht irgendeine Hörgerätemarke proklamiert werden, sondern wir wollen den Kunden in den Mittelpunkt stellen und wir wollen die besten Produkte für den Kunden anbieten, egal woher wir die beziehen. Und deshalb haben wir uns da dagegen entschieden.
Also gesagt, in Luzern ist der Proof of Concept, um mal zu schauen, was für Zahlen habt ihr euch da vorgenommen zu erreichen? Also woran merkt ihr, ob das klappt oder nicht klappt?
Also wir haben die Anzahl Verkäufe, die wir machen wollen, die haben wir hochgerechnet. Es sind Marktberechnungen, wo wir Marktdaten zugrunde gelegt haben, Bevölkerungsalter etc., wo wir das kalkuliert haben. Und ich würde mal sagen, unser Plan ist konservativ gerechnet. Mhm. Und wenn wir den erreichen, dann wissen wir, dass das funktioniert.
Okay, welche Zahlen wollt ihr erreichen?
Die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Okay. Wie soll es eigentlich dann Step by Step weitergehen? Also nach dem Start in Luzern?
Proof of Concept, wie das Wort sagt, ist den Beweis antreten, dass etwas funktioniert. Yeah. Das ganze Konzept ist natürlich auf Skalierung ausgelegt. Mhm. Das heißt, wenn es da funktioniert, ist es übertragbar. Und unser Geschäftsmodell ist auch so ausgelegt, dass ich sag mal, je größer das Volumen ist, desto effizienter arbeiten wir. Mhm. Also wir haben eine Expansionsstrategie, klar. Aber die wünschen wir uns, dass sie eintrifft. Zuerst bündeln wir alle unsere Ressourcen auf den Proof of Concept, um das zum Fliegen zu bringen.
Okay, und inwiefern, also was ist dann diese Strategie?
Die Strategie ist sicher, in der Deutschschweiz oder in der Schweiz eine signifikante Präsenz zu erreichen. Mhm.
Signifikant heißt dann einfach irgendwie ein paar Stores in Bern, Zürich, Genf, Basel, Luzern zu haben und dann ist gut und dann international zu gehen?
Das sind unsere Träume. Aber wie gesagt, wir müssen zuerst beweisen, dass es auch funktioniert. Wenn es funktioniert, warum denn nicht?
Steht die Welt dann offen.
Genau.
Okay. Was ich in dem Gespräch jetzt, aber auch schon im Vorfeld, nach einem Vorgespräch ein bisschen überlegt habe, mich immer gefragt habe, warum ist eigentlich mit dem, was du getan hast und so, wie du unterwegs bist und das, was du jetzt gerade machst, warum bist du dich bei Audibene geblieben?
Dass ich quasi bei Audibene aufgehört habe und jetzt selber was aufbauen, das hat ein bisschen mit meiner Lebensphase gerade zu tun. Mhm. Ich bin 37 und ich habe mir überlegt, okay, wie geht's weiter? Mhm. Was mache ich? Was will ich? Und da ist der Wunsch entstanden, halt auch was Eigenes aufzubauen.
Okay.
Und ich bin, glaube ich, ein risikofreudiger Mensch. Wenn ich was mache, gehe ich all in. Und da habe ich, also ist das Richtige für mich, ich blühe damit auf. Okay. Dazu ist vielleicht noch zu sagen, ich habe die letzten 3 Jahre im Impact Hub gearbeitet, eigentlich solange es ihn da in Bern gibt.
Yeah.
Und es ist ein extrem inspirierendes Umfeld.
Okay.
Man hat halt Leute um sich, die an ihren eigenen Firmen arbeiten, die was aufbauen, und diese Stimmung, diese Aufbruchsstimmung, ist sehr, sehr inspirierend. Und ich glaube, gerade auch für uns im Kanton Bern, der, sagen wir mal, wirtschaftlich, zumindest hinter Zürich, sehr viel Aufhol- oder Entwicklungsbedarf hat, da einen Beitrag zu leisten, den Standort Bern zu stärken, sind Faktoren, die mich zu diesem Schritt motiviert haben.
Okay.
Was man vielleicht sagen muss, ich mache das nicht alleine. Ich habe einen Geschäftspartner, der mich da, also wir machen das zusammen und ergänzen uns da sehr gut.
Okay. Vielleicht auch mit Blick auf die kommenden Jahre. Hast du eine Vorstellung davon, wie eventuell du mit der Post was machen könntest?
Also ich glaube, da gibt es das durchaus Synergien. Und ich denke jetzt einfach mal so drauf los.
Unbedingt.
Die Post ist ein groß, also hat viele Immobilien.
Ja.
An guter Lage.
Mhm.
Und da ist sicher sehr interessant, ob es da allenfalls Synergien geben könnte.
Ja.
Keine Ahnung, ob die Post sowas macht.
Kannst du herausfinden.
Genau. Und dann ist ein sehr spannendes Erlebnis, das ich bei der Post hatte, also bei Post Finance.
Ja.
Ich habe da eine Transaktion gemacht und bin in so ein Post Finance Zentrum reingegangen, und die Dame, die mich da bedient hat, hat dann gleich nachgefragt, ja, was macht ihr und was gäbe es da für Möglichkeiten? Und die hat mir doch einfach die Telefonnummer des Postleiters von Bern gegeben. Ich soll den mal anrufen, weil vielleicht könnten wir Werbeaktionen in den Postfilialen machen.
Cool.
Habe ich mega cool gefunden.
Mega cool.
Die Mitarbeiterin von
Postfinance. Welche Filiale
top.
War das?
Das war die Filiale in der Arberger Gasse.
Ah,
genau,
okay.
Ja.
Dann mal schönen Gruß an die Kollegen dort. Scheinbar einen verdammt guten
Job. Ja,
cool,
wir haben echt einen guten Job gemacht.
Sehr cool. Wenn wir so ein bisschen versuchen, jetzt mit die Abschlusskurve zu bekommen, jetzt bezogen auf deine Zeit bei BLS und in den letzten Jahren und vielleicht auch mit Blick auf die jetzige, also auf die Akustikgerätebranche und diejenigen, die, sagen wir mal, in etablierten Märkten unterwegs sind, etablierte Unternehmen sind und diesen Markt vielleicht auch ein Stück weit beherrschen. In einem gewissen Teil sind wir das als Post ja auch, was Paketlogistik angeht.
Mhm.
So sind wir diejenigen, die den Markt dominieren, weil wir es auch verdammt gut machen. Was empfiehlst du solchen Menschen aus solchen Unternehmen?
Was ich diesen Unternehmen mitgeben würde, ist, sich auf den Kunden zu fokussieren.
Okay.
Ich glaube, sobald man eine gewisse Größe hat, und das habe ich in mehreren Unternehmen erlebt, ist das Risiko, dass man sich beginnt, mit den Prozessen zu beschäftigen, mit den Abläufen intern, statt mit den Kunden.
Mhm.
Und egal, ob eine Firma groß oder klein ist, sie ist nie ein Selbstzweck.
Mhm.
Und sobald sie das wird, ist es ein Risiko. Und da einfach wieder Kundenfokus, mit den Kunden sprechen. Ich hatte in meiner Zeit bei Audi Bene, das war da wirklich etwas Großartiges, dass jeder, der da neu angefangen hat, der musste ans Telefon und musste mit den Kunden reden.
Mhm.
Und ich glaube, das ist etwas Essentielles, dass einem einfach bewusst wird als Mitarbeiter, egal wo, dass man ist, ich arbeite für einen Kunden und für ein Endresultat und nicht um irgendwelche Abläufe zu befriedigen.
Welche Quellen zur Inspiration empfiehlst du?
Meine Inspiration kommt hauptsächlich von anderen Menschen.
Okay.
Und gerade jetzt in dieser Phase, als die Idee da war, ist man so hin und her gerissen. Ich will nichts darüber sagen, weil ich will ja nichts, dass jemand anders macht.
Mhm.
Versus ich spreche darüber und ich kann wirklich sagen, es lohnt sich, mit über seine Ideen und zu sprechen, weil man hat seine eigenen Vorstellungen, wie was sein könnte, und je mit mehr Menschen man über solche Dinge spricht, desto mehr Inputs kriegt man, und da kommen so viele gute Dinge zurück von Menschen, von denen man es gar nicht erwartet hat. Und das Risiko, dass einem jemand die Idee wegnimmt, ist äußerst klein.
Mhm. Wir haben am Espas Lab am Eingang eine Fläche für dich reserviert. Mhm. Welches Zitat von dir darf dort stehen?
Es ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt, schon seit langer Zeit. Und es ist, ich möchte das eigentlich allen Leuten, die irgendwo arbeiten, sagen: Nehmt euer Leben in die eigene Hand. Und macht euch nicht von einem Arbeitgeber abhängig. Lasst euch nicht sagen, wie euer Leben aussieht, oder wartet nicht darauf, dass ihr das ein Angebot von der Firma kriegt für irgendeine Weiterbildung. Ihr seid diejenigen, die bestimmt, wie euer Leben aussieht und wie eure Zufriedenheit aussieht. Und das wird für allen Profit sein.
Nehmt das Leben in eure eigene Hand. Christoph Berner, vielen Dank.